Kannst du dich noch an dein erstes Mal erinnern? Also nicht Sex, sondern Cannabis?
Es war verstörend. Alle hatten Angst und niemand wusste, was zu tun ist.
Beide? Ich glaube, nee, reden wir lieber nicht über das erste Mal, also das erste Sex.
Das erste Mal ist immer wild. Ja, ich kann mich noch dran erinnern, wenn man das dran erinnern nennen kann. Ich kann mich noch an die Highlights erinnern. Im Großen und Ganzen.
Wie alt warst du?
Ich war 13 oder 12.
Krass, das ist schon früh.
Ich glaube, ich war 13. Ja, und ich war bei Freunden. Wir waren sogar draußen in dem Zelt, genau. Wir waren in dem Zelt, aber im Garten von dem Kumpel und haben eine selber gebaute Bong aus einer Plastikflasche benutzt halt.
Krass.
Ja, aber ich kann dir gar nicht mehr sagen, ob es Peace oder Weed war. Ich glaube, es war Peace.
Aber die Leute, die da waren, haben die schon mal gekifft oder noch nicht?
Ich glaube, die haben alle schon mal gekifft, aber
Okay.
der eine Kumpel, glaube ich, auch erst ein, zweimal. Ja, und die anderen beiden waren schon älter. Die waren zu viert oder zu fünft.
Mann,
Also das weiß ich nicht mehr genau. Ja, ich weiß, dass ich da das erste Mal, da war das noch ganz stark und das hat mich total verblüfft, dass man vergisst, was man gerade gemacht hat, was man gerade sagen wollte. Mitten im Satz vergisst du, was du sagen willst. Das war damals noch ganz stark. Und wir waren halt, wie gesagt, vier oder fünf Jugendliche. Irgendwann hat der Erste das Kichern oder Lachen angefangen. Und dann war das wie sagt man, wie ein Lauffeuer. Plötzlich haben alle angefangen. Und gerade wenn du vier, fünf Leute bist, das hört dann nicht mehr auf halt. Weil der Erste fängt sich irgendwann, nachdem ihm der Bauch weh tut. Der Nächste fängt sich halt. Aber dass sich alle fünf gleichzeitig fangen, passiert eigentlich nie. Und dann hockst du da und lachst einfach nur, bis dir die Wangen und der Bauch weh tun. Naja, und dann kam der erste richtige Fressflash gehört
Oh,
dazu.
okay.
Und das ist auch eine längere Geschichte, wie es dazu kam, aber es waren auf jeden Fall 7 Schnitzel noch übrig. Ach nee, es waren 2 Dutzend Schnitzel übrig, aber ich habe 7 Schnitzel gegessen. Die anderen ähnliche Menge. Und dann hatten wir aber nichts mehr. Wir hatten diese 20 Schnitzel oder was gegessen und hatten immer noch Hunger. Ja, und dann hatten wir keine Schnitzel mehr und dann habe ich mit einem von den Freunden haben wir dann zu zweit eine komplette Packung Müsli noch gegessen, aber ohne Milch, trocken. Es waren Frosties Nougat, das war so eine Special Edition, die es damals gab. Die waren noch so ein bisschen Nougat überzogen halt. Die haben wir ohne Milch gegessen, die komplette Packung halt. 7 Schnitzel und eine halbe Packung Frosties. Das war mein erstes Mal kiffen. Absolut lustig. Absolute Gedankenaussetzer halt und ja, nur geil.
Also, mein erstes Mal, ich glaube, der High war eigentlich nicht so spektakulär. Aber was danach passiert, war auf jeden Fall lustig. Ich glaube, ich war 16 oder 17 und ich war auf so einer Hotelzimmerparty. Also, vielleicht kann ich kurz erklären, in Jakarta war das so früher, dass die Kids quasi, die haben gerne einfach ein Zimmer gebucht und dann, also ein Zimmerapartment meistens, so ein Hotelapartment, und dann machen dann einfach entweder saufen sie zu Tode oder nehmen irgendwelche Drogen und dann kannst du dort schlafen. Ich finde das ziemlich cool eigentlich, ja. Und wir haben das eigentlich mindestens einmal im Monat gemacht. So, ich war für so eine Party und dann habe ich natürlich schon angefangen zu saufen und so, ne? Und war ich auch ein bisschen besoffen. Und dann lag überall einfach Joints rum. Und dann natürlich, weil ich, ja, weil, natürlich, weil ich total besoffen war, habe ich gedacht, ach komm, ich rauche dann auch noch einen. Ne? Und dann habe ich geraucht und ich kann mich ein bisschen noch an den High erinnern, aber das war für mich wahrscheinlich nicht so ganz bewusst, also war mir nicht so ganz bewusst, weil ich ja auch schon gesoffen habe, ne?
Boah, wir haben auch Schnaps getrunken. Wir haben Wodka getrunken. Jetzt kommt's mir noch. Ey. Oi, oi, oi.
Und dann um 3 Uhr morgens, glaube ich, dann bin ich dann nach Hause gefahren. Ne? Also das war natürlich auch nicht so vorbildlich. Ich war angetrunken und war natürlich bekifft. Und dann direkt 20 Meter nach dem Hotel, also bin aus dem Hotel raus, 20 Meter später, Polizeikontrolle. Oh. Polizeikontrolle. Und dann habe ich gedacht, fuck. So, und aber ich wusste, also früher gab es eigentlich keine Alkoholkontrolle bei uns. Mhm. Also das heißt, du musst jetzt nicht in so einer Maschine blasen. Um, ne? Also mhm. es gibt kein Promillen-Limit. Und deswegen, die haben eigentlich nur Drogen gesucht.
Ah ja, okay.
Und dann wurde ich natürlich angehalten. Dann haben die kontrolliert und haben nichts gefunden natürlich. Aber ich bin dann direkt nach Hause gefahren. Aber oh. das war mein erstes Erlebnis, wie total bekifft, total betrunken, direkt mit der Polizei einfach. Oh, ja. Und das lustigerweise ist, danach bin ich entspannter, was das angeht. Aber beim zweiten Mal, da konnte ich wirklich den High wirklich wahrnehmen. Ja. Und so wie du gesagt hast, den ersten Fresh Flash. Da dachte ich mir, Mann, wie kann das so gut schmecken?
Es schmeckt wirklich besser, ne?
Oder?
Ja, ich finde, es schmeckt. Oh, ja. Man isst ganz anders und schmeckt ganz anders.
Ja, und du hast High ist, und du hast dann einfach dieses Geschmackswahrnehmungssteigerung, ja, mhm. wo du, also du weißt ja nicht, dass es sowas existiert.
Ja.
Und dann isst du das und dann denke ich, wow. Und du kannst auch nicht aufhören, weil es so gut ist. Ich weiß, du weißt, dass du satt bist, mhm. aber du willst einfach weiter essen und weiter essen und weiter essen.
Ja, und es geht halt, es ist erstaunlich. Sonst, wenn ich denke, mich zerreißt, so ich esse noch ein Bissen und dann platze ich. Ey, in Wirklichkeit, wenn du mal richtig dicht bist, halt, da gehen noch mehrere Bissen halt. Also, man kann eigentlich. Also wenn ich mich so fühle, als müsste ich gleich kotzen, dann geht in Wirklichkeit eigentlich nochmal dieselbe Menge.
Auf jeden Fall. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ich esse ziemlich viel, ne? Aber ich habe noch nie 7 Schnitzel gegessen. Also ich glaube...
Ein Riesenschnitzel, aber...
In welchem Zeitraum hast du das dann gegessen?
3/4 Stunde, ich weiß nicht, das am Stück.
Ach so, am Stück ist es nicht den ganzen Arm oder so?
Nee,
das schaffe ich nicht.
Eine Sitzung.
Das schaffe ich nicht. Oh mein Gott. Ich habe vielleicht so...
Die waren so handgroß. Also nicht keine Tellergroßen.
Ah. Aber es ist trotzdem viel. Es ist bestimmt über 500 Gramm.
Ja, schon, das war sicher ein halbes Kilo.
Das ist schon krass.
Ey, das wollte ich auch noch zum Essen sagen, weil das Essen ja geiler ist. Ich habe auch so manche Sachen, die esse ich eigentlich nüchtern nicht. Die finde ich nüchtern überhaupt nicht interessant, weil wenn ich dicht bin, bekomme ich da voll die Munchies.
Zum Beispiel?
Ja, sowas wie Chips oder Schokolade, Schokoriegel oder so, das würde ich nüchtern eigentlich niemals essen.
Wirklich nicht?
Ja, ist mir viel zu süß. Aber wenn ich dicht bin, kriege ich so richtig Bock, ey, umso süßer, umso besser. Das ist unglaublich.
Nee, also ich esse halt eigentlich auch schon alles. Ich esse halt gern. Bong Break! Jawohl. Jawohl. Uncut Version. Das ist eigentlich das Geile an Bong. Diese High, das kommt einfach direkt. Ne?
Ja,
also bei Joints ist es so, die kommen ja langsam und angenehm eigentlich. Mhm. Und bei Bong ist es, das kommt hart.
Ja. Wie die Faust ins Gesicht haben, wie gesagt.
Ja.
Das ist eigentlich auch fast eine andere Art zu kiffen. Das ist fast eine andere Droge.
Ja, finde ich auch. Ich glaube mit Bong. Ich glaube mit Bong, du kannst wirklich zu high sein.
Auf jeden Fall.
Mit Joints ist es eigentlich selten, weil du weißt ungefähr und dann weißt du, okay, jetzt stoppe ich.
Ja.
Aber bei Bongs manchmal, du überschätzt oder unterschätzt die Portion manchmal.
Beim Joint merkst du es auch manchmal schon, gerade wenn du alleine raus bei der Hälfte, so wow, jetzt ist genug.
Richtig.
Und dann lässt du das Ding erstmal ausgehen. Beim Topf gibt es nur an oder aus. Gibt es keinen Zwischenstand. Wobei ich mir einbilde, ich habe auch schon gemerkt, dass so manch richtig gutes Weed direkt schon, wenn man es raucht, wenn man es in den Kopf zieht quasi, dass es schon in dem Moment kickt.
Das ist geil.
Gerade wenn man schon ziehst rein und puff, geht's direkt in den Kopf. Und so, oh nice.
Das ist geil.
Das ist der Shit. Das ist gerade der erste nach dem Feierabend.
Kochst du gerne, wenn du kiffst?
Wenn ich kiff, nicht. Also ich. Also dann lieber noch ein Bier oder ein Glas Wein zwischendurch beim Kochen halt. Aber wenn ich bekifft bin, habe ich einerseits keinen Bock zu kochen. Also dann werden mir die Sachen zu lästig oder zu anstrengend. Und vor allem, ich verpeile Sachen. Ich verpeile Reihenfolgen oder vergesse Kleinigkeiten, vergesse irgendwie das Nudelwasser zu salzen oder quasi solche Sachen halt. Ja, nee, ich koche gern und ich esse gern, aber ich koche nicht gern bekifft.
Interessant. Also ich koche gerne, wenn ich
aber kiffe. Ich bin generell meistens immer leicht bekifft. Halt. Also ich mache generell alles gerne leicht bekifft. Halt. Da geht noch alles. Halt. Aber so richtig gekifft, wenn ich so dicht bin, nee.
Aber das mag ich. Das mag ich. Das mag ich und das mache ich eigentlich auch öfter. Also wenn ich zu Hause bekifft bin oder so, dann koche ich auch gern. Aber eine meiner besten Weed-Momente, die ich mich auf jeden Fall noch erinnern kann, war, als wir 420 gefeiert haben und gegrillt haben. Das war im heißen Frühling zum Beispiel, ja. Und wir haben, ich weiß nicht, wie viel Kilo Fleisch wir gekauft haben. Und was haben wir denn für ein Stück Fleisch eigentlich gekauft?
Ich bin jetzt sicher, wir hatten auf jeden Fall Rinderfilet. Und ich glaube, wir hatten noch Dry Age.
Dry Age, genau. Auf jeden Fall. Und ich glaube, ich habe dann insgesamt fast 500 Gramm Fleisch oder so gegessen.
Ja, ja.
Und das war auf jeden Fall richtig geil. Und danach noch den Nudelsalat gegessen. Das war auch richtig geil. Und dann haben wir dann Salami und Käse noch gegessen. Am Ende.
Genau.
Selber geschnitten. Das war richtig geil. Das war richtig wie beim Italiener.
Mhm.
Und am Ende haben wir Bienenstich gegessen, Mann. Das war mein erstes Mal. Ich habe noch nie bekifft Bienenstich gegessen. Und als ich das gegessen habe, habe ich gedacht, fuck, das ist gut. Also ich kann echt jeden empfehlen, weil diese Konsistenz, dieser Geschmack von Bienenstich, wenn man high ist, ne? Ey, Mann, das ist echt krass. Das ist pervers gut.
Ja,
und das hat mich echt überrascht. Und das war für mich auch einer meiner besten Erlebnisse. Und,
ja, cool.
Und natürlich auch das erste Mal. Was brauchst du?
Das Limo.
Und nicht das erste Mal, sondern als wir. Genau. Das erste Mal in Amsterdam, nachdem ich diese Website Where's My Weed At mitgegründet habe.
Mhm.
Ich warte auf, bis du trinkst.
Achso, ja.
Und genau. Und dann, ich war das erste Mal dann wieder da und ich habe ein paar Termine mit Coffeeshops-Betreiber. Ja, und ich hatte an dem ersten Tag dort drei Termine mit Coffeeshops-Betreiber um 10, um 2 und um 7 Uhr abends. Ne?
Okay.
So, ich bin natürlich, weil ich wusste nicht, okay, es ist zwar ein Coffeeshop, aber es ist ja ein Geschäftsmeeting. Ne? Dann habe ich gesagt, ja, okay, dann rauche ich erstmal nicht. Ne? Dann schaue ich einfach, wie es ist, spät. Und dann war ich da, total nüchtern. Ne? Und hat er mich direkt gefragt, ja, was machst du denn? So Sativa, Indica? Und habe ich gesagt, ja, ich mach lieber Sativa. Und dann hat er dann so alles gegeben. Und der hat mir da in dem Morgen schon 3 Gramm geschenkt.
Okay.
Und den 3 Gramm habe ich gesagt, ja, okay, dann rauchen wir jetzt zusammen. Ja? Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt ist ein Geschäftsmeeting, aber wir rauchen dann jetzt halt. Ne? Und dann, ich war nach 10 Minuten total dicht und dann haben wir über Business gesprochen, so, ne, über die Entwicklung von der Website und wie der Markt aussieht und ich war einfach total bekifft und dann, ich muss einfach immer weiter rauchen, ne, weil, ich meine, wenn der, das ist ja eine reine Höflichkeit auch, ne, wenn du mit rauchst. Und dann war ich so high und dann war ich irgendwann auf einer Welle. Also das heißt, ich reite einfach, ja. Ich war schon so high, aber mein Körper, mein Hirn funktioniert irgendwie automatisch. Und ich kann es aber nicht unbedingt kontrollieren, aber der weiß schon, was die tun müssen. So, und dann war ich fertig mit dem ersten Termin. Und dann hatte ich den zweiten Termin um 1. Und als ich da war, Das war genauso wieder. Der hat mich dann direkt gefragt, was willst du? Und dann hat er mir wieder 2 Gramm geschenkt. Und ich musste dann auch die ganze Zeit rauchen. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, das, also so ist es ja. Und dann abends war ich genauso. Also das war, dann habe ich gedacht, okay, also ich möchte auf jeden Fall in dieser Branche bleiben. Egal wie, ja, egal mit welchem Projekt. Aber ich möchte auf jeden Fall mit meinen Mitgründern irgendwas für diese Branche schaffen. Auch für die Kultur. So. Ja, weil die Leute sind so gechillt. Und wir hatten mal ein Meeting mit so einem von Herb.co. Das ist so ein sehr berühmter Cannabis-News-Portal. Und ich hatte eine Skype-Konferenz, ne? Und in der Skype-Konferenz reden wir dann über Strains zum Beispiel, weißt du, was wir mögen und wie es ist. Und dann denke ich, das ist ein geiles Business. Und viele wissen auch nicht, wie viel Geld jetzt mittlerweile einfach in diese Branche stecken, weißt du? No. Und deswegen möchte ich auf jeden Fall unbedingt schaffen. Ja. Weißt du, wie man Munchies eigentlich ein bisschen verringert?
Einfach mehr kiffen.
Also manchmal will ich echt das können. Einfach mal nicht Munchies, weißt du? Ich glaube, das ist bei mir echt der einzige Nachteil im Moment. Also manchmal ist der Munchies nicht so schlimm, aber manchmal ist es einfach zu krass, wo ich denke, okay, das ist, das geht nicht.
Probier's mal, wenn du Munchies kriegst, rauch noch einen. Immer wenn du Hunger hast, rauch einen.
Zigaretten, meinst du?
Nee, Tüte. Immer okay. Liste werden.
Dann okay, probier ich mal.
Also, ja. Das ist vielleicht auch kein Rat für die Kinder oder für die Welt, aber wenn du eine Kiff-Diät machen willst, das geht. Kannst du von mir wegkiffen.
Okay.
Das ist sicher auf jeden Fall.
Hunger wegkiffen. Das Konzept habe ich noch nie gehört. Das muss ich auf jeden Fall mal probieren. Hunger wegkiffen.
Ja, gerade wenn du irgendwie, das hat man bei einem Kumpel zu Berufsschulzeiten oft, dass wir dann im zweiten Stock saßen halt und es war klar, dass das Essen da, aber das Essen ist halt im Erdgeschoss oder im Keller. Das heißt, es muss 2 Stockwerke runtergehen.
Das ist mies.
Du hockst total gechillt auf der Couch, schaust irgendwas an. Ich habe da jetzt viel Family Guy geschaut. Oh, und dann musst du 2 Stockwerke runterlaufen. Boah, nee, das würdigst du dir 2-mal halt. So, was machen wir dann? Dann laufen wir halt noch einen halt.
Also
und so kamst du zu und seitdem, ja, ich habe ein Hungergefühl recht gut im Griff.
Also ich habe in einem letzten eine Episode gemacht mit einem Kumpel von mir, der in London gelebt hat. Und der hat erzählt, in London, der Weed Delivery ist richtig geil, vom Qualität her und von Service her. Du rufst an und in einer halben Stunde ist es da, ja. Und du kriegst einfach einen guten Weed.
So. Hey, bin ich dicht? Ist es legal in London?
Nee, ist es nicht. Okay. Das ist genau der Punkt. So, aber es ist gang und gäbe. Ja, also okay. Das ist so krass toleriert. Oh, nice. Jeder macht das einfach. Und der Weed Delivery ist, das ist, ja, so üblich wie Food Delivery. So. Und du hast den geilen Weed Delivery, ja. Und wenn du Munchies hast, der hat auch erzählt, der Food Delivery in London, ja, es ist Restaurant Level. Also das heißt, es ist genauso gut, wie als würdest du im Restaurant essen. Mhm. Und deswegen ist es eigentlich die perfekte Situation, wenn du kiffen willst, oder nicht? Eine geile Food Delivery und eine Weed Delivery. Also das heißt, wenn du noch Weed brauchst, rufst du nochmal an, weil die arbeiten von 5 Uhr Nachmittag bis zu 2 Uhr morgens und Wochenende so bis 3 oder 4.
Das ist ganz gefährlich für den charakterschwächeren Teil der Gesellschaft. Die werden total fett und faul.
Ja, oder nicht? Das ist echt richtig krass.
Das ist Schlaraffenland.
Ja, und da habe ich mir gedacht, wow, London wär total gefährlich für mich. Also
versumpft. Ja. 10 Jahre einfach weg.
Weil ich glaube, in Deutschland manchmal das Nervige ist ja, den Weed überhaupt zu bekommen. Ne?
Ja.
Das ist total nervig.
Ja, und in Deutschland ist es immer noch saugefährlich, darf man nicht vergessen, wenn man beim Autofahren mal blöd erwischt wird. Das kann einem die Existenz verderben.
Absolut. Absolut. Und deswegen, das ist echt übel. Und dort ist es, du kriegst es einfach geliefert und kriegst zu essen.
Fucking brilliant.
Ja, fucking brilliant. Und der hat auch erzählt, der in der, wenn du den anrufst am Telefon, du redest auch nicht mit Codes oder so. Dann sagst du einfach, ja, ich will Weed, wie viel Gramm und so. Und Preis, fertig. Da ist kein Code mit, ja, ich will Pizza oder so, ja. Salami oder 2 Salamis bitte. So, ja. Nee, so nicht.
Die müssten dann auch noch Essen liefern, das wäre die optimale Kombi.
Oh ja, yeah. So Snacks und so, ne? Ja, ich hab Snacks und so. Und
ey, das würde doch eigentlich jeder machen. Jeder, der sich Weed liefert, würde sich dann noch ein kleines Eimerchen Hagen Dazs und eine Tüte Chips oder vielleicht gleich hier 20 knusprige kleine Frühlingsrollen. Oh,
oh geil, Mann. Ja, richtig geil.
Ey, das wäre eine Marktlücke, wenn es egal würde.
Ja.
Machen wir eine Gärtnerei mit Food und Essen für Service.
Viele denken ja eigentlich auch, wenn man, oder das ist ein Faktor, was die Regierung auch manchmal nicht bedenkt. Wenn die legalisieren, die denken immer, okay, das wird wahrscheinlich einfach viel mehr Coffeeshops geben, ja. Aber für die ganze Wirtschaft, die, wie viele Branchen davon profitieren, ja, von Immobilien und Gastronomie und eben auch diese Lieferservice, Lieferdienste, ne? Also wie viel, das köbelt ja die Wirtschaft an eigentlich, die Legalisierung.
Ja, und vor allem alleine das, was alles geschmuggelt wird und gedealt wird, dafür wird ja nirgendwo Steuer gezahlt. Allein das, was jetzt konsumiert wird, das sind ja schon Tonnen. Wenn es legalisiert wird, wären ja diese ganzen Tonnen plötzlich legal und versteuert halt. Eventuell wäre es sogar billiger als jetzt, als das Illegale, und die hätten trotzdem da ihre zig Prozent Luxussteuer und Mehrwertsteuer. Und allein das sind ja schon Millionen, auch wenn sich jetzt gar nichts ändern würde. Einfach wenn der Handel plötzlich legal wäre. Das alleine wäre schon riesig.
Und die haben ja auch zum Beispiel Angst, dass es ist so ein Weed-Tourismus entsteht, ne? Aber ich denke, schau mal Amsterdam.
Ja, genau, Amsterdam, Spanien, Tschechien, das ist ja schon
legal. Es ist ein Weed-Tourismus. In Amsterdam, ich meine, die Stadt ist schön, ja, aber ich denke, wenn es Weed nicht legal wäre, da wären die Anzahl der Touristen deutlich geringer.
Ja.
Ja, und...
Aber das sind Touristen, die aus Ländern kommen, wo es illegal ist. Das sind keine Spanischen, keine Schweizer, keine Tschechen...
Ja, wie aus Deutschland zum Beispiel.
Ja, genau. Wenn es in Deutschland legal wird, hat Holland kaum noch Weed-Touristen. Halt.
Ja, welche eben.
Deutsche geht nur noch nach Amsterdam zum Kiffen halt.
Ja. Und ich finde, dieser Weed-Tourismus ist überhaupt nicht schlimm, weil ich finde, die Weed-Touristen, die sind einfach ganz andere Leute, ja?
Ja.
Und die haben Geld und die wollen einfach chillen und dann, die machen auch keine Krawalle. Ich finde, dieser South-Tourismus, wie auf Mallorca ist, ja, das ist viel schlimmer.
Ja.
Ich finde, dieses Konzept, dieser Popstar, dieser Konzept von Celebrity oder Berühmtheit, berühmt werden. Also teilweise verstehe ich das überhaupt nicht eigentlich, warum man total so drauf abfährt, berühmt zu werden. Diese Sucht, aber ich glaube...
Die Anerkennung meinst du oder das Geld?
Nee, das Geld kann ich natürlich verstehen, aber dass man unbedingt berühmt sein will. Egal, ob jetzt für was Gutes oder Schlechtes oder für was Dummes ist, Hauptsache ist man berühmt. Und ich glaube, das ist ja auch einfach dieser Urbedürfnis von einem Mensch, denke ich, dass man Aufmerksamkeit braucht.
Ja, genau.
Und das kriegst du einfach, wenn du berühmt bist. Ne? Das ist wie eine Droge und du willst jetzt immer mehr. Ja? Ja,
bis du es mal hast.
Ja, bis du es mal hast und dann hast du einfach zu viel Aufmerksamkeit und irgendwann denkst du, du musst den allen recht machen oder irgendwas und dann bist du dann irgendwann gestört.
Genau.
Ich glaube, viele Leute... Oder viele berühmte Personen, die mit solchen Sachen nicht klarkommen, die drehen dann irgendwann durch.
Ja. Ja, und vor allem, ich denke, wenn du da feststellst, was es wirklich wert ist, wenn du es dann mal hast, das ist ja echt nur so ein primaler Instinkt, sich darzustellen und so, oh, schaut mich an, ich bin der Beste, oder ja, Hauptsache schaut mich an.
Mhm.
Und dann, wenn du merkst, wow, okay, das ist ja eigentlich nur für andere Menschen interessant, irgendwo dir selber gibt es eigentlich überhaupt nichts, gerade wenn du wenig Wert auf andere Menschen legst.
Ja, irgendwann weniger, auf jeden Fall.
Ja. klassische Midlife Crisis eines Popstars.
Ja, vor allem wenn du dann schon so jung bist, schon so berühmt, wenn du noch jung bist. Ich glaube, das ist für die Entwicklung der Persönlichkeit nicht unbedingt gut.
Ja. Und was heutzutage immer krasser ist, wie du schon sagst, wenn du jung bist und generell, wenn du noch keine Ahnung von diesem Show bist oder generell von der Welt hast, wie die Menschen drauf sind. Ich sehe es öfters bei so YouTube-Channels, die größer werden. Sagen wir mal, ab 100.000 Zuschauern oder so, hast du immer einen ganz kleinen Prozentsatz drin mit Leuten, die einfach full of shit sind, die dir einfach die übelsten Hasskommentare und, keine Ahnung, du
machst... Die sind Hater aus Prinzip.
Ja.
die wollen einfach haten. Also manchmal, wenn es mir langweilig ist, gehe ich einfach auf Yahoo oder so und dann lese ich die Kommentare von dem Artikel. Ja, da denkst du wirklich, okay, die Sachen, die würdest du niemals sagen, wenn es nicht anonym ist.
Ja. Und man merkt dann halt an den Leuten, wie sie sich verändern, weil sie teilweise absolut ernst darauf eingehen und versuchen, das zu richten oder so.
Jetzt meinst du die YouTube-Stars?
Ja,
oder
YouTube-Channels, genau.
Ja, okay.
Schon halt. Und du merkst, manche, die ignorieren das komplett, die sind den Bullshit gewöhnt, die wissen, dass da immer ein paar Deppen dabei sind. Aber andere gehen da dann total kaputt oder nehmen sich das viel zu arg zu Herzen.
Absolut. Das ist echt ein Problem.
Und du hast das überall und das sind diese Einzelnen, die manche Leute viel zu ernst nehmen. Eventuell ist es bloß ein 12-jähriges besoffenes Kind, das sich einfach denkt, ah, ich schreibe Bullshit im Internet.
Nein, bei Yahoo ist es ja das Traurige, dass die Durchschnittsalter ziemlich hoch ist. Okay. Also das sind wirklich einfach 50-Jährige, 60-Jährige und die beschweren sich über alles im Leben und die sind einfach nicht happy und dann geben Kommentare um 11 Uhr morgens und dann weißt du einfach, die haben nichts zu tun.
Mhm.
Und die hehen einfach alles aus Prinzip. Irgendwas, Hauptsache trotzig sein. Und das siehst du einfach ziemlich oft im Internet. Und aber ich hoffe, wir werden dann nicht so, wenn wir berühmt werden. Aber wie findest du eigentlich den Jan Böhmermann?
Ich finde ihn gut.
Okay.
Ich finde, er macht manche Sachen, die ich jetzt nicht lustig finde. Das ist so ein bisschen dieser Allgemeinhumor. Aber ich finde generell, das ist sympathisch und er macht was, er hat noch Energie.
Auf jeden Fall.
Ja, und auch, ich denke, er ist intelligent und macht sein Zeug.
Wie fandest du damals, als der fast verhaftet wurde?
Mutig. Er wusste, dass er dafür wahrscheinlich verhaftet wird.
Ich finde es scheiße eigentlich von der Regierung.
Dass sie es nicht gemacht haben?
Nee. Dass sie das überhaupt verhaften wollten.
Ach so,
ich bin hundertprozentig für Freedom of Speech.
Ja.
Und manchmal Freedom of Speech ist einfach unangenehm.
Yes.
Aber das ist nur so kannst du dann tatsächlich sowas garantieren.
Die Sache ist halt, wenn Freedom of Speech auch ist, dass du einfach auf die Straße gehen kannst und eine alte Frau beschimpfen kannst, da hört es halt irgendwo auf halt und.
Aber das ist ja...
Gerade Schimpfwörter einfach...
Aber warte mal ganz kurz.
Ich weiß nicht mehr ganz genau, worum es geht.
Aber warte mal ganz kurz. Also Leute zu beschimpfen, das gehört ja zu... das nennt sich auf Englisch inciting a violence. Also du willst eine... Also du provozierst jemanden zu... Ein Gewalt auszuüben. Das gehört dann nicht mehr. Das finde ich, das gehört nicht mehr zu Freedom of Speech. Da bin ich ganz bei dir.
Ja.
Ich finde es wichtiger, wenn wir wissen, was die AfD oder was die versteckten Neonazis eigentlich reden, anstatt jetzt zu verstecken. Wie jetzt, weil das ist ja verboten zum Beispiel, die Neonazis. Ne?
Ja.
Aber die tun es ja trotzdem. Ich finde es wichtiger, wenn ich weiß, was die eigentlich, worüber die eigentlich reden. Ich finde das besser.
Ja, es ist halt auch echt gefährliches Gedankengut, sag ich mal. Gerade wenn du Jugendliche oder Kinder früh erwischst, was weiß ich, die Leute sind, das sind offizielle Mitglieder in Schulen, Lehrer oder sind, die missionieren irgendwo, machen Kinderprogramme, keine Ahnung. Manche Leute lassen sich für solche Ideologien einfach einfangen. Und deswegen musst du sowas verbieten, damit die Leute nicht Gefahr laufen.
Okay, das ist auch ein guter Punkt.
Es ist wie es gut ist, Schusswaffen zu verbieten. Einerseits Schusswaffen ist gut, damit sich das Volk wehren kann gegen jegliche Unterdrückung. Andererseits schaut ihr manche Länder an, die Leute ballern sich zu Tausenden
über Nacht. Ist gerade eben passiert heute noch, in Kalifornien. Jemand hat, glaube ich, 13 Leute einfach erschossen. Und er hat sich dann selber erschossen.
Oh, Amoklauf, okay.
Ja, in einem Bar in Kalifornien. Ist gerade passiert. Also, was willst du da noch machen eigentlich, ne? Ich meine, das ist dein Grundrecht, eine Schusswaffe zu besitzen, aber irgendwann muss es eigentlich aufhören.
Man müsste die Leute an sich auch mehr bilden, mehr auf ethische und soziale Themen. Ich habe ja deutsche Schule hinter mir und man lernt schon ganz gutes Zeug. Ich find's immerhin gut, dass man sowas wie Biologie und Chemie in der Schule hat. Aber man lernt viel Schwachsinn. Religion und Ethik, da lernst du keine ernsthaften Werte, da lernst du auch nur so oberflächliches Zeug. Und wir waren auch teilweise 30 Kinderklassen. Und worauf will ich hinaus? Es sind noch meistens ungebildete Leute, die mit diesen Waffen umgehen. Ja. Ich weiß nicht, ja doch, ja, Waffen sollte man schon verbieten, aber man sollte auch die Bevölkerung besser schulen, gerade eben einfach auch was soziale Sachen angeht. Keine Ahnung, vielleicht Empathie, wie wäre es da mit einer Empathieklasse?
Ja, auf jeden Fall. Ich find die Bildung auf jeden Fall in Deutschland schon ziemlich gut, ne? Aber ich habe ja einen Vergleich zwischen Indonesien und Deutschland. Also mittlerweile Indonesien ist schon ziemlich fortgeschritten, muss ich sagen. Aber trotzdem der Standard, sage ich mal, ja, weil in Indonesien gibt es ja auch schlechte und gute. In Deutschland, der Standard ist immer gut. Die Ausbildung in Deutschland ist immer gut. Schule, egal wohin du gehst, ist meistens standardisiert. Also es ist nie so richtig schlecht, ja. Und Unis genauso. Und das finde ich
auch. Das ist auf der ganzen Welt anerkannt.
Genau, und das finde ich, das muss man auf jeden Fall schätzen können. Und das ist nicht selbstverständlich so. Ja. Ich finde es in Deutschland schon ziemlich gut. Ich habe es schon gut gemacht. Cool. Vielen Dank, Mann.